Kapitel 7 Verkaufen. Willkommen zurück. Und? Hat es Spaß gemacht, dir ein fiktives Projekt auszudenken? Wenn ja, dann ist das ja schon mal eine gute Voraussetzung für deine zukünftige Arbeit als Produzent deiner eigenen Kunst. Spaß bei etwas zu haben, ist meiner Meinung nach übrigens sehr wichtig und trägt maßgeblich zum Erfolg bei. Dir ein fiktives Projekt auszudenken, kannst du gerne einmal pro Woche machen. Und wenn dich ein bestimmtes Projekt auch nach 2, 3 Monaten nicht mehr loslässt und du immer wieder daran denken musst, dann wäre dieses Projekt vermutlich das Richtige, um anzufangen. Der letzte Eckpfeiler eines jeden Projekts ist der Verkauf. Dieser Eckpfeiler ist für die meisten Menschen der schwierigste. Und ja, hier scheitern leider auch viele. Für einen Künstler oder eine Künstlerin ist die größte Erfüllung und der größte Spaß das Ausüben seiner oder ihrer Kunst. Aber wie wir vorher gesehen haben, macht auch schon das Ausdenken eines Kulturprojekts Spaß. Hingegen macht das Verkaufen seltsamerweise nur wenigen Menschen Spaß. Ist Verkaufen denn etwas Schlechtes? Klar, wenn du Drogen, Waffen, Zigaretten, Zucker, Gammelfleisch oder andere Dinge verkaufst, die den Menschen schaden, dann ist es etwas Schlechtes. Aber du verkaufst ja deine Kunst. Und ich gehe mal davon aus, dass deine Kunst ehrlich und authentisch ist und den Menschen etwas Gutes gibt. Du solltest also alles daran setzen, dass du mit deiner Kunst so vielen Menschen wie möglich eine Freude machst und ihnen etwas Gutes verkaufst. Wenn du Erfolg haben und mit deiner Kunst Geld verdienen willst, musst du dich neben dem Handwerk deiner Kunst genauso intensiv mit dem Handwerk von Sales und Marketing beschäftigen. Irgendwie scheinen aber bei vielen Menschen die Begriffe Sales und Marketing etwas Negatives auszulösen. Viele denken beim Wort Marketing an manipulierte Werbung und beim Wort Sales an aggressive oder gar unlautere Verkaufsmethoden. Lass uns doch einmal diese zwei Begriffe klären. Was denkst du, wie wichtig ist Überzeugung und Anziehung für deine Kunst und deinen Erfolg? Für mich sind Überzeugung und Anziehung zwei der wichtigsten Bestandteile jeder Erfolgsformel, egal ob in der Kunst oder in irgendeinem anderen Berufsfeld. Und genau genommen sind Überzeugung und Anziehung doch einfach persönlichere und elegantere Worte für Sales und Marketing. Dean Graziosi ist definitiv einer der begnadetsten und authentischsten Verkäufer, die ich kenne, und er definiert Sales und Marketing so: Selling is getting people emotionally invested to take the action you want them to take. Verkaufen heißt, die Menschen emotional so zu involvieren, dass diese so handeln, wie du es möchtest. Das gilt für alles, was du von anderen möchtest, egal ob es darum geht, dir etwas abzukaufen, ja zu einem Angebot zu sagen, deine Dienstleistung zu wählen oder einzuwilligen, mit dir eine Partnerschaft oder eine Beziehung einzugehen. Und wenn nun dieses Handeln für die Menschen heißt, etwas zu tun, das ihr Leben verbessert, dann ist Verkaufen sicher nichts Schlechtes. Marketing is attracting what you want into your life and repelling the things you don't want. Marketing heißt, das anzuziehen, was du in deinem Leben haben willst, und die Dinge abzustoßen, die du nicht haben willst. Dabei kann es sich um Kunden, potenzielle Käufer oder auch um Beziehungen handeln. Viele Künstlerinnen und Künstler glauben, dass wenn ihre Kunst ein gewisses Level an Perfektion und Können erreicht hat, dann wird sich diese Kunst schon verkaufen, dann findet sich ein Publikum. Ich habe als junger Künstler immer gehört, Kunst kommt von Können und Können setzt sich am Ende immer durch. Und klar habe ich unter diesem Können immer das Können meiner Kunst verstanden, also in meinem Fall die Schauspielerei. Ich bin aber in meinem Leben oft ganz wunderbaren und großartigen Schauspielerinnen und Schauspielern begegnet, die ihr Können beneidenswert beherrscht haben, aber keine Arbeit hatten. viel zu wenig verdienten oder sogar arbeitslos waren und ihre Schauspielerei gar nicht mehr ausüben konnten. Das hat mich immer stutzig gemacht. Wie kann eine Schauspielerin oder ein Schauspieler sein Handwerk so gut beherrschen und arbeitslos sein, wenn sich doch Können am Ende immer durchsetzt? Ich bin natürlich auch immer wieder Schauspielerinnen und Schauspielern begegnet, die hatten viel Arbeit, extrem viel Arbeit sogar, die drehten einen Film nach dem anderen. Die haben auch alle ihre Schauspielerei beherrscht, aber es gab etwas, das diese Mimen genauso gut oder sogar noch besser beherrscht haben als ihre Schauspielerei, nämlich das Verkaufen. Können setzt sich am Ende immer durch. Das ist schon richtig, aber Können meint eben verkaufen können und nicht spielen, schreiben, zeichnen, malen, Klavier spielen oder singen können. Also mit anderen Worten, du musst lernen zu verkaufen. Du musst ein Experte in Sales und Marketing werden. Bilde dich weiter, lies Bücher über Sales und Marketing und oder mach einen Online-Videokurs. Fang jetzt damit an. Und ja klar, lies erstmal dieses Kapitel zu Ende, denn ich will dir hier natürlich einige Tipps und Tricks zum Thema Verkaufen mit auf den Weg geben. Verkaufen ist nichts Schlechtes. Das musst du dir verinnerlichen. Je nachdem, was du verkaufst, ist das Verkaufen sogar etwas sehr Gutes. Und ein Verkäufer zu sein, ist auch ganz okay. Gandhi war ein guter Verkäufer. Mutter Teresa war eine gute Verkäuferin. Martin Luther King war auch ein guter Verkäufer. Jesus war einer der besten Verkäufer überhaupt. Helmut Kohl war ein guter Verkäufer. Natürlich waren auch Winston Churchill und John F. Kennedy hervorragende Verkäufer. Greta Thunberg kann sehr gut verkaufen. Billie Eilish versteht das Verkäuferhandwerk. Wenn dem nicht so wäre, würdest du die Namen dieser Personen gar nicht kennen. Ich hoffe, unter diesen Namen ist jemand dabei, den du bewunderst. Immer wenn du in Zukunft merkst, dass dir das Verkaufen schwerfällt oder du merkst, dass du ein negatives Gefühl beim Verkaufen hast, denke an diese Person, die du bewunderst und die gute Werte, Ideale und oder Hilfe verkauft hat und somit die Welt verbessert hat. Ich kann es an dieser Stelle gar nicht oft genug erwähnen. Verkaufen und auch Geld sind nichts Schlechtes, im Gegenteil. Wenn du von deiner Kunst überzeugt bist, dann tust du deinen Mitmenschen einen Gefallen, wenn du ihnen deine Kunst zugänglich machst. Deine Kunst hilft den Menschen zu reflektieren und sie werden im Idealfall dank deiner Kunst zu besseren Menschen. Mit Geld kannst du deine Kunst noch mehr verbreiten und deinen Mitstreitern einen guten Lohn bezahlen, sodass auch sie von der Kunst leben können. Mehr Geld gleich mehr Kunst gleich mehr glückliche Zuschauer. So musst du denken und genau so musst du verkaufen. Und zwar ab sofort, ab jetzt. Viele meiner Künstlerfreunde sagen mir dann jeweils, Pascal, ja, du hast ein Flair für die Wirtschaft, du hast ja sogar 2 Semester Wirtschaft studiert, du kannst eben gut mit Geld umgehen. Ich aber, ich kann nicht verkaufen, ich hab's einfach nicht mit dem Geld und dem Verkaufen. Ist nicht mein Ding, ist so gar nicht mein Ding. So Sachen höre ich von meinen Freunden. So etwas in der Art von wegen, ja du, aber ich kann eben nicht verkaufen, hat mir dieser eine befreundete Regisseur erzählt und dies knapp eine Stunde, nachdem er mir diesen Wahnsinnsfilm L'Enfant von den Brüdern Dardenne ans Herz gelegt hatte. Er hat von dem Film geschwärmt. Er hat mit so einer Begeisterung von L'Enfant geschwärmt, dass ich gleich am nächsten Tag ins Kino gegangen bin und mir dieses Meisterwerk angeschaut habe. Dies nur am Rande, wirklich ein wunderbarer Film. Unbedingt anschauen, falls du diesen Film noch nicht gesehen hast. Also, dieser Regisseur kann mir einen Film empfehlen mit so einer positiven und ehrlichen Energie, dass ich am nächsten Tag losgehe und mir den Film anschaue, aber dieser gleiche Mensch behauptet, er könne nicht verkaufen. Für eine gute Sache authentisch zu schwärmen und deine Mitmenschen dazu zu bewegen, sich diese gute Sache anzuschauen, das ist Verkaufen. Und genauso musst du das auch sehen. Und genauso musst du verkaufen. Authentisch, leidenschaftlich und mit Passion. Das solltest du als Schauspielerin oder Schauspieler eigentlich besonders gut können, denn so solltest du ja auch deine Kunst machen. Und was auch jede gute Künstlerin oder jeder guter Künstler beherrschen muss, ist zuhören können. Und genau diese Eigenschaft ist auch beim Verkaufen sehr wichtig. Eigentlich fast das Wichtigste. Du musst deinem Käufer zuhören. Als Künstlerin oder Künstler stehst du aber nicht in einem Geschäft und verkaufst Autos oder Fernseher. Du kommst mit deinem Kunden beim Ticketverkaufen nicht direkt in Kontakt. Außer du malst Bilder oder machst Skulpturen. Da hast du die Möglichkeit, an der Vernissage deine Kunden persönlich kennenzulernen, bevor sie dir etwas abkaufen. Als Malerin oder Maler und als Bildhauerin oder Bildhauer hast du also die Möglichkeit für ein Verkaufsgespräch. Aber als Musikerin oder Musiker, Schriftstellerin oder Schriftsteller, Tänzerin oder Tänzer, Clownin oder Clown, Schauspielerin oder Schauspieler, Theater- oder Filmemacherin oder Theater- oder Filmemacher gibt es kein Verkaufsgespräch. Da kaufen deine Kunden die Karten deiner Show, ohne dich zwingend vorher persönlich kennengelernt zu haben. Aber klar, auch hier braucht es ein Verkaufsgespräch. Dies halt nicht live mit einem echten Gegenüber, aber natürlich über deine Werbung und über deine Ankündigungsmaßnahmen, die du im Vorfeld der geplanten Aufführung organisierst. Und genau hier liegt der Hund begraben. Wie geht denn so ein Verkaufsgespräch, egal ob live oder über die Werbung? Da gibt es Regeln und erprobte Strategien und wie gesagt, die wichtigste Regel ist zuhören, dicht gefolgt von beobachten. Ein guter Verkäufer stellt Fragen und beobachtet seinen Kunden genau. Zwei Dinge, die du über deine Kunden wissen musst. Erstens, Kunden kaufen, was sie wollen, nicht was sie brauchen. Zweitens, Kunden kaufen etwas von dir, wenn sie sich verstanden fühlen, nicht wenn sie dich verstehen. Ganz wichtig, diese beiden Sätze musst du dir einprägen. Diese beiden Sätze musst du verinnerlichen. Am besten machst du auch aus diesen beiden Sätzen je einen Handyalarm, der dich dreimal am Tag daran erinnert. Ich werde die Sätze hier in diesem Buch noch ein paar Mal wiederholen und ich gebe dir Beispiele dazu. Kunden kaufen, was sie wollen, nicht was sie brauchen. Was bedeutet das für dich? Du musst herausfinden, was deine Kunden wollen. Im persönlichen Kundengespräch ist das relativ einfach. Da musst du dein Gegenüber einfach fragen, was es sucht, was es will und voilà. Aber schon klar, du musst erst fragen und dann musst du gut zuhören und dann weißt du Bescheid. Viele Verkäufer sind aber so sehr damit beschäftigt, alle tollen Eigenschaften ihres Produktes dem potenziellen Käufer zu erläutern, dass sie vor lauter Produktloben ganz vergessen zu fragen, was der Kunde eigentlich will und sucht. Und dies geschieht auch in der Werbung viel zu oft. Die Werbetexter sind so sehr mit sich selber und ihrem einzigartigen Produkt beschäftigt, dass sie die Bedürfnisse der Kunden fast völlig außer Acht lassen. Besonders das Argument, dass der Kunde das Produkt braucht, funktioniert nie. Wie viele Menschen wissen, dass sie kein Fastfood von McDonald's und Konsorten essen sollten und gesunde Nahrung brauchen, aber sich eben doch lieber einen matschigen Hamburger reinziehen als einen gesunden Salat? Kunden kaufen, was sie wollen, nicht was sie brauchen. Also bringt es nichts, den Kunden zu belehren und ihm die Vorzüge gesunder Nahrung anhand von komplizierten Tabellen und Fakten zu erklären und ihm aufzuzeigen, wie schlimm Fastfood für die Gesundheit ist. Nein, du musst herausfinden, was der Kunde will und ihm diesen Wunsch mit einem hoffentlich gesunden Produkt erfüllen und ihn emotional mit einer Geschichte berühren. Um deine Kunden mit einer Geschichte emotional zu berühren, musst du deine Kunden kennen. Du musst alles über deine Kunden herausfinden, was du kannst. Du musst alles versuchen, um deine Kunden zu verstehen und ihre Bedürfnisse zu kennen. Du musst vor allem Bescheid darüber wissen, was für Fragen sich deine Kunden gerade stellen. In deiner Werbung solltest du dann idealerweise genau diese Fragen aufnehmen und mit deinem Produkt eine mögliche Antwort oder Lösung auf diese Fragen haben. Und falls du deine Kunden nicht kennst, weil du eben keine Malerin oder kein Maler bist, der die Möglichkeit hat, seine Kunden kennenzulernen, bevor diese seine Bilder kaufen, dann musst du dir den idealen Kunden in deinem Kopf erschaffen. Du musst wissen, wer der ideale Kunde für dein Produkt ist. Erst wenn du das weißt, kannst du deine emotionale Geschichte, also deine Werbung, auf deinen idealen Kunden zuschneiden. Bei meiner Erfolgstheatershow Pornosüchtig habe ich zum Beispiel 4 Monate vor der eigentlichen Uraufführung in Zürich mehrere Try-Out-Shows gemacht, zu einem super günstigen Preis und zusätzlich noch viele Gratis-Tickets verlost. Jeder Zuschauer hatte einen Fragebogen bekommen und ich habe das Publikum jeweils vor der Show um Mithilfe gebeten, dass es mir doch diesen Fragebogen ausfüllt. Insgesamt haben sich 400 Menschen diese Try-Out-Shows angesehen und ich hatte danach 392 ausgefüllte Fragebögen. Dank dieser Fragebögen habe ich das Plakatmotiv und auch den Werbeslogan geändert. Auch die Länge der Show habe ich angepasst. Die Antworten der Tryout-Zuschauer haben mich sogar dazu bewegt, das Stück inhaltlich noch mehr ins Heute zu holen und somit die Problematik der Pornosucht bei Kindern im Zeitalter des Internets zu verdeutlichen. Auch hatte ich nach den Try-Out-Shows die Gewissheit, dass der gewählte Showtitel Pornosüchtig nicht zu krass ist, gut funktioniert und neugierig auf das Stück macht. Vor allem aber habe ich herausgefunden, wer mein Zielpublikum respektive mein idealer Kunde für diese Show ist. Mein idealer Kunde ist bei Pornosüchtig nämlich eine Kundin. Frauen zwischen 35 und 55, verheiratet, verlobt, geschieden, in einer Beziehung oder getrennt lebend, mit Kindern, vorzugsweise mit Jungs im Alter von 8 bis 15, die Comedy mögen, die Caveman gesehen haben und auch gut finden und deren Lieblings-TV-Serie Sex and the City ist. 74,4% der Tryout-Besucher waren übrigens Frauen. Während ich dieses Buch schreibe, haben bereits über 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Pornosüchtig gesehen. 3 Schauspieler spielen oder haben die Titelfigur bereits gespielt. In der Schweiz war es Beat Schlatter, in Berlin und Hamburg ist es Cyril Berndt und Boris Rosenberger steht in Stuttgart und Karlsruhe als Pornosüchtiger auf der Bühne. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an diese 3 Wunderschauspieler. Ich habe die Show in all diesen Städten selber produziert und inszeniert. Mit Leipzig und München sind 2 weitere Städte in Planung und die Rückkehr in ein neues Theater in Berlin steht genauso an, wie dass die Österreicherinnen und Österreicher auch bald ihren Pornosüchtigen haben werden. Klar ist das Stück lustig und behandelt ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Und klar habe ich engagierte Theatermacher in Deutschland gefunden, die an meine Inszenierung glauben. Aber ich denke, ohne diesen Fragebogen und ohne mein Wissen über meine ideale Kundin wäre diese One-Man-Show nie so erfolgreich geworden. Also nimm dir Zeit, alles erdenklich Mögliche über deine ideale Kundin oder über deinen idealen Kunden herauszufinden. Und wenn du Bescheid weißt, dann nutze diese Erkenntnis, um deine Werbetexte zu schreiben und deine Bilderauswahl zu treffen. Dank Facebook kannst du ja heute dein Zielpublikum sehr kostengünstig erreichen. Ich weiß noch, wie ich früher unglaubliche Summen für Theaterwerbung ausgeben musste. Wir druckten A1-Plakate für Plakatwände, A3- und A4-Plakate für Restaurants und Plakatsäulen. Dann habe ich zusätzlich auch Flyer drucken lassen, die ich in der ganzen Stadt verteilt habe. Dann haben wir Tramwerbung gemacht. Aber sicher waren wir nie, ob unser Zielpublikum auch wirklich unsere Werbung sieht. Und wie viele Menschen haben unsere Werbung gesehen, die sich gar nicht für Theater interessieren und auch nie in ein Theaterstück gehen würden? Und was das alles gekostet hat? Es war der Horror. Heute ist es wirklich einfach und dazu unglaublich viel billiger. Dank der neuen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter etc. kann ich meinen idealen Kunden, vorausgesetzt ich kenne ihn oder eben sie, direkt angehen. Ich kann zum Beispiel auf Facebook für pornosüchtig in Stuttgart eine Werbung schalten, die nur Frauen zwischen 35 und 55 sehen, die in Stuttgart und 50 Kilometer Umgebung wohnen, die Deutsch sprechen und die als Interesse angegeben haben Theater, Comedy, Caveman, Cavewoman und Sex and the City. Ich kann also meine idealen Kundinnen direkt erreichen. Ich sehe dann auch, ob mein Werbetext funktioniert und ob die Frauen auch auf die Webseite weiterklicken, wo sie die Theatertickets kaufen können und ob sie dies schlussendlich auch tun. Also, mach dringend einen Facebook-Marketing-Kurs, davon gibt es viele und sehr gute auf verschiedenen Online-Plattformen. Und wenn der ideale Kunde deiner Kunst eher das jüngere Publikum ist, also so zwischen 14 und 25, dann mach zuerst einen Instagram-Werbekurs. Du siehst, du musst deinen idealen Kunden kennen, nur schon um den richtigen Online-Marketing-Kurs zu wählen. Kunden kaufen etwas von dir, wenn sie sich verstanden fühlen, nicht wenn sie dich verstehen. Dieser Satz hat mein ganzes Verkaufen und übrigens auch mein ganzes Verhandeln mit Geschäftspartnern und Mitarbeitern in den letzten Jahren geprägt. Ich erreiche meine Ziele nicht, wenn ich versuche, meinem Gegenüber meine Sicht der Dinge zu erklären und oder mein Anliegen durchzusetzen, sondern nur dann, wenn ich mir wirklich echte Mühe gebe, die Sicht meines Gegenübers zu verstehen. Wie oft legen wir unsere ganze Energie in das Erklären unserer Strategie oder unseres Produktes, obwohl wir eigentlich unsere ganze Energie darauf verwenden müssten, unser Gegenüber oder unseren idealen Kunden zu verstehen? Wenn du zum Beispiel glaubst, dass der ideale Kunde für deine Stand-up-Comedy-Show alle Ärzte Deutschlands sind, weil deine Bühnenfigur zum Beispiel Dr. Lustig heißt und Arzt ist, dann musst du natürlich alles daran setzen, um herauszufinden, wie Ärzte so ticken. Dann musst du dir Fachzeitschriften von Ärzten kaufen. Du musst an Ärztekongresse reisen und dich in die Hotelbar des Hotels begeben, wo alle Kongressteilnehmer einquartiert sind, und dort versuchen, mit diesen Ärzten ins Gespräch zu kommen. Du musst diese Ärzte mit Fragen löchern und du musst gut zuhören. Du musst alles daran setzen, die Sorgen, Probleme und Wünsche der deutschen Ärzte zu verstehen. Es reicht nicht, wenn du dir sagst, dass dein Zielpublikum neben den normalen Theaterbesuchern zusätzlich noch die deutschen Ärzte sind und du deshalb noch ein Inserat für deine Show in eine Ärztefachzeitschrift setzt. Also erstens gibt es so etwas wie den normalen Theaterbesucher nicht. Ich habe in den letzten Jahren Shows und Events in Zürich, New York, Paris, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Konstanz, Köln, Basel, Bern, Luzern und vielen kleinen Städten und Dörfern produziert und kann dir versichern, dass der Theaterbesucher in Stuttgart anders ist als die Theaterbesucherin in Hamburg. Du musst dir viele Gedanken über dein Theaterzielpublikum machen und immer auch die örtlichen Unterschiede und die verschiedenen Mentalitäten beachten. Um dein Publikum besser zu verstehen, ist es eben auch besonders wichtig, dass du über die Jahre hinweg einen Dialog mit deinem Publikum aufbaust, sei es über Newsletter, besondere Publikumsaktionen, Benefizveranstaltungen oder eben über Publikumsbefragungen. Zurück zu unserem Beispiel. Wenn für deine neue Show auch Ärzte zu deinem Zielpublikum gehören, musst du jetzt alles erdenklich Mögliche über die Ärzte herausfinden. Und wenn du eben mit den Ärzten in der Hotelbar während eines Ärztekongresses sprichst und zuhörst, wirst du vielleicht erfahren, dass diese Ärzte Werbung in den Fachzeitschriften als nervig erachten. Und wer weiß, vielleicht findest du im Gespräch mit einem Arzt auch heraus, dass überdurchschnittlich viele Ärzte zum Entspannen Golf spielen und dass sie sehr oft die deutsche Golfzeitschrift, das Golfmagazin, abonniert haben und dort auch gerne Werbung für Golfreisen und Golfausrüstung anschauen. Wenn die Ärzte die Golfzeitschrift lesen, dann sind sie im Freizeitmodus und empfänglicher für Werbung. Also solltest du dein Inserat wohl eher in der Golfzeitschrift als im Ärztefachmagazin platzieren. Dies hier nur als Beispiel und ich habe keine Ahnung, ob deutsche Ärzte tatsächlich das Golfmagazin abonniert haben. Wenn mein Zielpublikum aber Ärzte wären, dann kannst du sicher sein, dass ich alles daran setzen würde, dies herauszufinden. Ich wiederhole mich an dieser Stelle gerne noch einmal. Kunden kaufen etwas von dir, wenn sie sich verstanden fühlen, nicht wenn sie dich verstehen. Und dafür musst du eben zuerst deinen Kunden kennen und dir wirklich die Mühe machen, deinen Kunden zu verstehen. Ja klar, wirst du jetzt denken, das weiß ich doch alles. Das mache ich doch schon längst. In jeder Kulturförderungseingabe muss ich mein Zielpublikum definieren. Bist du sicher, dass du in diese Eingaben nicht so allgemeingültige Floskeln reinschreibst? Sei ganz ehrlich mit dir. Und mit Kunden meine ich eben nicht ausschließlich nur das Publikum, nein. Damit meine ich zum Beispiel auch Castingbüros, Konzertveranstalterinnen, Museumskuratoren, Galerien, Buchverlage, Opernhäuser, Regisseurinnen, Film- und Theaterproduzentinnen oder Produzenten. Ich meine damit alle, die sich für deine Kunst interessieren sollten und müssten. Falls du zum Beispiel auch Schauspielerin oder Schauspieler bist, bist du sicher, dass du in deiner E-Mail an das Castingbüro nicht hauptsächlich von dir sprichst, was du gerade alles gedreht hast und wo du in Zukunft auf der Bühne zu sehen sein wirst? Hast du dir wirklich schon einmal überlegt, wer denn da deine E-Mail liest, wie diejenige oder derjenige so drauf ist, ob es eben eine sie oder ein er ist, die oder der deine Mail öffnet? Was die besten Zeiten sind, wenn sie oder er deine E-Mail liest? Was hat so eine Casterin oder so ein Filmproduzent für einen Tagesablauf? Wann hat sie oder er am meisten Stress? Am Montag? Am Freitag? Und was braucht diese Casterin? Was sind ihre Sorgen? Hat sie Hobbys? Wie viele Filme und vor allem was für Filme besetzt sie gerade? Und der Filmproduzent? Hat er Familie? Was für einen Film produziert er gerade? Was sind seine Wünsche? Bist du wirklich sicher, dass du Dinge schreibst, die dem Empfänger das Gefühl geben, dass du ihn verstehst? Oder steht in deiner Mail hauptsächlich drin, wie toll du bist und was du jetzt gerade für tolle Projekte machst? Nimm dir das bitte zu Herzen, besonders auch, wenn du an Anlässen potenzielle Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber triffst. Sprich nicht immer nur von dir. Höre auch mal zu, was dein Gegenüber, die Castingfrau, der Konzertveranstalter, die Museumskuratorin, der Galeriebesitzer, die Buchverlegerin, der Opernhausdirektor, die Regisseurin, die Film- und Theaterproduzenten etc. zu erzählen haben. Hier eine kleine Aufgabe für dich. Beim nächsten Event, bei dem du mit potenziellen Interessenten deiner Kunst zusammenkommst, stelle Fragen und höre in erster Linie zu. Vermeide es, nur von dir zu sprechen. Und wenn du von dir sprichst, dann sprich von dir und nicht von allen deinen Projekten, die du gerade am Machen bist. Ich denke nämlich, dass dein Gegenüber mehr an deiner Person interessiert ist, als an all den tollen Projekten, die du gerade machst. Und hier noch ein kleiner Gratistipp für alle Schauspielerinnen und Schauspieler unter euch. Wenn du mit einem Produzenten oder einer Regisseurin sprichst, dann vermeide unbedingt folgenden Satz. Also wenn Sie in Ihrem nächsten Film eine Schauspielerin brauchen, dann denken Sie doch an mich.
Also wenn Sie in Ihrem nächsten Film einen Schauspieler brauchen, dann denken Sie doch an mich.
Dieser Satz und auch die vielen Varianten von diesem Satz, die das Gleiche meinen, sind so unnötig und machen alle deine Chancen, von diesem Gesprächspartner je besetzt zu werden, zunichte. Wenn du dich nur mal kurz in einen Produzenten oder in eine Regisseurin reinversetzt, dann ist es ja klar, dass er oder sie bei seinem nächsten Film auch an dich denken wird. Denn er oder sie spricht ja jetzt gerade mit dir und lernt dich kennen. Wenn ein Produzent einen Film besetzen muss, dann geht er zuerst alle Schauspieler in seinem Kopf durch, die er kennt. Vermutlich zuerst alle Berühmten, die ihm helfen könnten, den Film dank ihrer Berühmtheit zu finanzieren. Dann alle Schauspieler, mit denen er in seiner Produzentenkarriere schon zusammengearbeitet hat und mit denen er dabei gute Erfahrungen gemacht hat. dann alle Schauspieler, die er persönlich kennt. Zu dieser letzten Gruppe würdest du jetzt auch gehören, da du gerade mit ihm sprichst. Erst wenn unter all diesen Schauspielern, die ihm irgendwie schon bekannt sind, keiner auf eine bestimmte Rolle passt, wird er anfangen, nach Schauspielern zu suchen, die er noch nicht kennt. Dieser No-Go-Satz zeigt deinem Gesprächspartner Folgendes. Du bist A. verzweifelt am Arbeitssuchen und B. bist du unfähig, dich in dein Gegenüber hineinzuversetzen. Sprich, du kannst auch nicht zuhören und bist C. demnach nicht wirklich ein guter Schauspieler oder eine gute Schauspielerin. Denn ein guter Schauspieler oder eine gute Schauspielerin sollte zuhören können und die Fähigkeit besitzen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Zurück zum eigentlichen Verkaufen. Wenn du deinen idealen Kunden kennst, dann musst du ihm natürlich jetzt dein Produkt oder deine Kunst verkaufen. Richtig. Und wie machst du das? Du brauchst die richtige Werbung. Gute Werbeplattformen, auf denen du recht kostengünstig Werbung schalten kannst, gibt es ja in der heutigen Zeit, wie bereits oben erwähnt, mit Facebook, Instagram, Twitter und Co. einige. Da du auf diesen Plattformen deinen idealen Kunden gezielt erreichen kannst, brauchst du jetzt eigentlich nur noch die richtige Werbung, sprich das richtige Verkaufsvideo, den richtigen Verkaufstext, das richtige Foto etc. Die Klickzahlen zeigen heute ganz deutlich, dass Videos und Bilder häufiger angeklickt werden als zum Beispiel nur Texte. Aber logisch ist die Flut der Werbungen auf allen Social-Media-Plattformen gigantisch und du musst schon schauen, dass du mit deiner Werbung herausstichst. Das Wichtigste ist sicher ein gutes Produkt und auch wie bereits mehrmals erwähnt, dass du dieses Produkt ehrlich und authentisch verkaufst. Und dann sollte deine Werbung unbedingt folgende drei Elemente beinhalten. Einen Eye-Catcher, eine Geschichte und einen Call to Action. Was ist ein guter Eye-Catcher? Darüber ließe sich ein eigenes Buch schreiben, aber sicherlich ist in unserer Zeit ein guter Eye-Catcher ein Bild oder eben ein bewegtes Bild, also ein Video oder ein animiertes GIF. Wir leben im Zeitalter, wo die Menschen Bilder lesen. Denke nur mal daran, wie du dich auf einem Flughafen in einem fremdsprachigen Land orientierst. Du folgst den Bildern, den Piktogrammen. Wir kommunizieren nicht mehr so stark mit Worten, sondern mit Bildern. Der Mensch kann ein Bild 60.000 Mal schneller wahrnehmen als ein längeres Wort oder gar einen Satz. Das hier ist eine grüne Ananas. Wenn ich dir diesen Satz nur eine halbe Sekunde lang zeige, dann wirst du diesen Satz nicht lesen können. Wenn ich dir aber dieses Bild zeige, im Buch siehst du jetzt ein Bild von einer grünen Ananas, dann weißt du bereits nach einer halben Sekunde, was das ist. Nämlich eine grüne Ananas. Der Eyecatcher ist also ein Bild oder der Anfang eines Videos. Der Eyecatcher muss natürlich aus der Flut der ganzen Bilder herausstechen und deinen idealen Kunden ansprechen, indem der Eyecatcher eine Frage aufgreift, die sich dein idealer Kunde gerade stellt. Du zum Beispiel bist ja auch auf mich und auf mein Buch aufmerksam geworden. Ich habe versucht, in der Werbung und auch ganz am Anfang von diesem Buch mit dir, meinem idealen Kunden, in Kontakt zu treten, indem ich eine Frage aufgreife, von der ich glaube, dass du dir diese Frage gerade stellst. Erinnerst du dich? Du willst Schauspielerin oder Schauspieler werden. Oder du bist es schon und willst dein nächstes Level von Erfolg, Unabhängigkeit und Einkommen erreichen. Dann ist dieses Buch für dich genau richtig. Dies in Zusammenhang mit einem guten Bild oder einem guten Videoanfang ist der Eyecatcher. Dann braucht es eben eine Geschichte. In meinem Fall ist es meine Geschichte. Die Geschichte von einem jungen Mann, der Schauspieler werden will, aber weder Geld noch Beziehungen hat und auch auf den ersten Blick nicht wirklich sympathisch wirkt. Er wird von 15 Schauspielschulen abgewiesen, aber er gibt nicht auf. Heute lebt er seinen Traum, ist Schauspieler und finanziell unabhängig.
Und wie du ja jetzt weißt, ist diese Geschichte wahr und nicht erfunden. Und das ist eben auch wichtig. Niemand wird dir etwas abkaufen, wenn er das Gefühl hat, er wird beschissen oder angelogen. Also egal, was es für eine Geschichte ist, sie muss wahr und authentisch sein. Sie muss nicht zwingend deine eigene Geschichte sein. Es kann zum Beispiel auch die Geschichte von deiner Großmutter sein oder von deinem Hund. Aber die Geschichte sollte etwas mit deinem Produkt zu tun haben und deinen idealen Kunden emotional berühren. Und dann ist es schlussendlich eben auch wichtig, dass deine Werbung einen Call to Action enthält, was besonders im Online-Marketing gilt. Wir leben in einer so schnelllebigen Welt, dass du den Menschen sagen musst, was sie tun sollen. Mit einem Klick hier oder einem Swipe up hilfst du deinen Kunden Zeit zu sparen, indem du ihnen Entscheidungen abnimmst oder erleichterst. Und wenn dein Kunde dann mal geklickt oder hochgewischt hat, dann mach ihm bitte den Kaufprozess so leicht wie möglich und gewähre ihm immer eine Geld-zurück-Garantie. Call to Action heißt übersetzt Aufruf zur Handlung und bezeichnet eine konkrete Handlungsaufforderung. Wikipedia beschreibt den Call to Action, kurz CTA, als einen Marketingbegriff, der in der Werbung und im Verkauf weit verbreitet ist und eine Handlungsaufforderung darstellt. Es bezieht sich auf jedes Mittel, das dazu bestimmt ist, eine sofortige Reaktion zu bewirken oder einen sofortigen Verkauf zu fördern. Ein CTA bezieht sich am häufigsten auf die Verwendung von Wörtern oder Phrasen, die in Sales-Scripts, Werbebotschaften oder Webseiten aufgenommen werden können, welche die Verbraucher zu sofortigem Handeln anregen. Wenn du regelmäßig im Netz unterwegs bist, dann begegnen dir ständig CTAs. Du suchst zum Beispiel online nach einem Reiseschnäppchen, klickst auf verschiedene Urlaubsangebote und gelangst auf eine sogenannte Landingpage und die ist voll mit CTA-Buttons. Jetzt deinen Traumurlaub buchen. Oder wenn Sie heute buchen, sparen Sie 25%. Es besteht kein Zweifel mehr, was du tun sollst. Du sollst buchen und zwar jetzt. Das sagt dir natürlich bereits indirekt die Werbebotschaft und im Idealfall die gesamte Landingpage. Ganz explizit aber sagt es dir der Call to Action. Klickst du nun auf den Button »Jetzt deinen Traumurlaub buchen« und buchst deinen Urlaub auf dieser Seite, dann hat der CTA seinen Zweck erfüllt. Der CTA fordert den Kunden also direkt zu einer Handlung auf. Aber ist das überhaupt nötig? Ich denke ja. Ein CTA ist auch ein Eyecatcher und fasst die Werbebotschaft noch einmal so zusammen, dass der potenzielle Kunde weiß, was er zu tun hat. Jetzt denkst du dir vielleicht, dass deine Kunden doch nicht so blöd sind und schon wissen, was sie machen müssen, wenn du zum Beispiel Werbung für ein Musikkonzert online stellst. Dein Publikum ist ja besonders clever und deine Musik und dein Angebot sind genial und einzigartig. Dein Publikum kann gar nicht anders als Karten für dein Konzert kaufen. Da muss ich dich leider enttäuschen. Dein Angebot ist nämlich nicht das einzige im Netz. Im Gegenteil. Im Internet ist dein Publikum permanent irgendwelchen Werbebotschaften ausgesetzt und deine Konkurrenz ist groß. Jubiläumstournee von Kiss, die neue Madonna-Tournee und die jetzt wirklich allerletzte Tournee der Rolling Stones, um nur die bekanntesten deiner Konkurrenten zu nennen. Du hast nur wenige Sekunden Aufmerksamkeit. Also mach das Maximum daraus. Unsere Kapazität an Aufmerksamkeit ist ja schon im echten Leben recht gering. Im Netz wird diese durch das Überangebot noch mehr verringert. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass in einigen Medien bereits über eine neue Volkskrankheit gesprochen wird, nämlich über die digitale Demenz. In den letzten Jahren hat unsere Fähigkeit, sich zu konzentrieren, massiv abgenommen. Eine Studie von Microsoft bestätigt dies und kommt zu der Erkenntnis, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne aktuell noch bei durchschnittlich 8 Sekunden liegt. Die Aufmerksamkeitsspanne liegt also 1 Sekunde unter der eines Goldfisches, der sich 9 Sekunden lang konzentrieren kann. Diese Studie verweist zudem auf den exzessiven Gebrauch von Smartphones und Internet. Es kommt zu Reizüberflutungen und Abhängigkeiten. Dabei treten sogar Symptome wie Phantomvibrationen und Unruhe auf. In der Folge sind wir natürlich noch unaufmerksamer und mit jedem weiteren Blick auf unsere Social-Media-Apps muss unser Gehirn noch mehr Informationen verarbeiten und filtern. Du musst überzeugen, und zwar in 8 Sekunden. Dies stellt Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen. Die aktive Verweildauer auf einer Webseite sinkt genauso wie die Aufmerksamkeitsspanne. Gerade mal 55% der Besucher verbringen mehr als 15 Sekunden aktiv auf einer Webseite, bevor sie weiterklicken. Dein potenzieller Kunde steht unter Zeitdruck und ist bequem geworden. Von allen Seiten wirken Reize auf ihn ein. Seine Gedanken rasen hin und her, er überfliegt ein Inserat nur noch, anstatt dieses konzentriert von Anfang bis zum Ende zu lesen, und meistens hat er mehrere Tabs offen und springt von einer Seite zur nächsten und wieder zurück. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, dass ein Goldfisch sich genau 1 Sekunde länger konzentrieren kann als dein potenzieller Kunde im Internet, aber sicher ist, dass du die Aufmerksamkeit deines Zielpublikums im Netz erregen und halten musst. Und ja, wenn du die Aufmerksamkeit hast, dann hast du nur wenige Sekunden, bis diese Aufmerksamkeit wieder erlischt. Wenn du jetzt dem Nutzer ganz klare Anweisungen gibst, was er tun soll, dann kommt dies seinem Surfverhalten sehr entgegen. Und der Nutzer wird dir dankbar sein, wenn du ihm in diesem Internet-Informationschaos die Richtung vorgibst. Ein Call to Action mit einer klaren Aufforderung navigiert ihn bequem und sicher durch deinen Social Media Post, deinen Online-Shop oder durch deine Landingpage. Überzeugt? Ich hoffe ja. Dann leg jetzt bitte das Buch wieder weg und stöbere doch in deinen alten Werbebotschaften. Geh mal deine Plakate und Flyer oder deine Bewerbungsschreiben und Verkaufs-E-Mails oder deine Facebook- und Instagram-Posts durch, die du vielleicht in der Vergangenheit produziert hast, und überprüfe, ob diese einen Eye-Catcher, eine Geschichte und einen Call to Action haben und wenn ja, ob du mit dem jetzigen Wissen eines dieser 3 Elemente verbessern würdest und wenn ja, wie. Willkommen zurück. Ich nehme an, du hast einige Dinge gefunden, die du verbessern kannst, richtig? Zum Schluss in diesem so wichtigen Kapitel über das Verkaufen möchte ich noch kurz auf einen anderen wichtigen Punkt eingehen, den viele Verkäufer leider missachten. Was passiert nach dem Verkauf? Diese Frage stellen sich die meisten Menschen gar nicht. Sie haben ihr Produkt, ihre Eintrittskarte, ihr Buch oder ihr Bild verkauft und an den Kunden verschickt. Das Geld erhalten, super, das war's, Ziel erfüllt. Das sehe ich ganz anders. Das war es noch nicht. Was passiert jetzt? Was passiert nach dem Kauf? Das ist eben ein genauso wichtiger Aspekt beim Verkaufen. Denn wenn jemand von dir etwas kauft und ihm dieses etwas gefällt, dann ist er der Erste, der dir dein nächstes Produkt wieder abkauft. Besonders in der Kunstbranche ist dies noch wichtiger als in anderen Branchen. Denn wir wollen ja nicht nur ein Buch schreiben oder nur ein Bild malen oder nur einen Film drehen oder nur ein Theaterstück produzieren. Nein, wir wollen das ja den Rest unseres Lebens immer wieder tun. Also müssen wir so etwas wie ein Stammpublikum aufbauen. Und das macht man eben nach dem Verkauf. Ich persönlich versuche immer, meinem Publikum mehr zu geben als das, für was es bezahlt hat. Im Englischen nennt man das Over-Delivering. Ein wunderbares Wort, präzise also mit mehr liefern zu übersetzen. Ich bin geradezu versessen darauf, meinem Publikum mehr zu liefern. Ich suche immer bei jeder Produktion nach Möglichkeiten, mehr liefern zu können. Sei dies zum Beispiel in Form der Einfachheit, wie mein Publikum zum Ticket kommt, das es gekauft hat. Sei es, dass das Ticket zum Beispiel auch gerade als Fahrschein für die Straßenbahn gültig ist, sodass mein Publikum direkt und ohne lange Parkplatzsuche vors Theater fahren kann und dafür nicht mal ein Straßenbahnticket lösen muss. Oder sei es, dass mein Publikum bereits beim Warten auf die Show kulinarisch und mit passender Dekoration in der Theaterbar auf mein Theaterstück eingestimmt und verwöhnt wird. Ich lasse zum Beispiel zu allen meinen Theaterstücken ein recht umfangreiches und hochwertiges Programmheft drucken. Bei meiner Produktion Polizeiruf 117 habe ich sogar noch eine CD mit dem Titelsong vom Theaterstück pressen lassen und in den Programmheftumschlag einkleben lassen. Respektive habe ich es nicht einkleben lassen, sondern ich habe es selber eingeklebt. Stundenlang. Polizeiruf 117 haben über 25.000 Menschen gesehen und ich habe also sicher 15.000 CDs von Hand in die Programmhefte eingeklebt. Dieses Programmheft habe ich aber nicht verkaufen lassen, nein. Ich habe es meinem Publikum geschenkt. Ein Theaterticket kostet in Zürich zwischen 45 und 65 Franken. Und da finde ich es einfach nur richtig und auch sympathisch, wenn mein Publikum nichts fürs Straßenbahnticket bezahlen muss und als erstes ein hochwertiges Programmheft geschenkt bekommt, wenn es das Theater betritt. Und ich tue alles dafür, dass die Show selber nicht nur den Erwartungen des Publikums entspricht, sondern diese möglichst übertrifft. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um meinem Publikum mehr zu liefern als das, für was es bezahlt hat. Auch wenn das heißt, dass ich vor einer Premiere noch 250 CDs in 250 Programmhefte kleben muss. Und mein Publikum dankt es mir und kommt bei meiner nächsten Theaterproduktion wieder. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem Kapitel das Verkaufen etwas näher bringen und dir ein paar gute Tipps geben. Ich hoffe, dir ist jetzt klar, wie wichtig das Verkaufen für deine Kunst ist und dass du es selber machen musst und demnach auch alles daran setzen musst, dich in diesem Feld genauso stark zu verbessern wie in deiner Kunst. Lies Marketingbücher, besuche Verkaufsseminare oder Online-Kurse, bilde dich weiter und lerne von den Besten.